Power Trauma Transformation. Ich bin Julia und ich habe heute Katharina von Ich Gebäre hier. Und ich würde mich super freuen, Katharina, wenn du dich selber gleich mal vorstellen könntest.
Sehr gerne. Hallo Julia, danke, dass ich da sein darf und hallo ihr alle, die ihr uns zuhört. Mein Name ist Katharina Tolle und ich habe drei Kinder, die hier rumwuseln und zusätzlich eines im Herzen. Jetzt sind sie gerade alle in der Schule und in der Kita, insofern sollten wir Zeit haben, in Ruhe zu sprechen. Genau, unser Ältester ist 2014 zur Welt gekommen und das Schwangerwerden lief sehr einfach, das Schwangerbleiben auch. Die Geburt war hart, aber letztendlich ohne langfristige Probleme. Und die zweite Geburt war genauso, also sie war total unproblematisch. Es war eine Hausgeburt bei uns in der Küche, im Wasser, also in so einem Gebärpool. Und dementsprechend hatte ich dann danach so das Gefühl, ja, ich habe es voll drauf. Und als ich dann wieder schwanger wurde, hatte ich es auf einmal nicht mehr so drauf. Genau, also ich habe dann die frühe Fehlgeburt erlebt, die mich sehr von den Füßen gerissen hat, obwohl sie, ich sag mal, biologisch vollkommen unproblematisch war. Also der Körper hat das alles von alleine gemacht und ich brauchte keinerlei ärztliche Interventionen und trotzdem hat es mich einfach emotional total unvorbereitet getroffen. Und ich hatte fast schon schlechtes Gewissen danach, weil ich total schnell wieder Lust auf Sex hatte, wo ich dachte, naja, aber eigentlich bin ich doch noch voll in diesem Trauerprozess und bin dann tatsächlich auch ohne erneute Regelblutung schwanger geworden. Also ich hatte praktisch diese natürliche Fehlgeburt, also diese ohne medizinische Induktion oder Einleitung Fehlgeburt und dann den Eisprung und bin dann wieder schwanger geworden.
Ja.
Genau, es ist dann auch eine wiederum sehr unkomplizierte Schwangerschaft gewesen und unsere Jüngste ist im Dezember 5 geworden. So, und genau, ich habe, als ich mit unserem Sternbaby schwanger war, meinen Blog angefangen. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich schwanger war, aber das Thema war offensichtlich doch schon unterbewusst wieder so präsent, dass ich angefangen habe, Geschichten zu sammeln. Geburtsgeschichten von allen möglichen Leuten im Umfeld, derer ich habhaft werden konnte. Und dann habe ich gewusst, ich bin selber schwanger, habe auch darüber geschrieben und dann kam die Fehlgeburt und dann habe ich auch darüber geschrieben und habe gemerkt, wie gut es mir tat, meine Gedanken in die Welt zu setzen und auch den Leuten, denen ich persönlich begegnet bin, sofort, also wenn die gefragt haben, wie geht's dir, habe ich gesagt, scheiße, ich hatte vor einer Woche Fehlgeburt oder so, ne?
Ja. Yeah.
Und das war für mich total wichtig und für viele andere ein totaler Schock, die damit echt nicht umgehen konnten.
Ja.
Und genau, deshalb habe ich das Thema Sternenkinder, Fehlgeburten, auch Totgeburten auch immer wieder auf dem Blog, auch wenn es nicht der einzige Punkt ist auf dem Blog. Es geht auf dem Blog letztendlich auch ganz viel um Geburtskultur, die ja viel weitergeht, aber ich finde, man darf das Thema nicht aussparen. Denn wenn es darum geht, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir unsere Kinder zur Welt bringen, dann darf das nicht damit aufhören, dass es nur um lebende Kinder geht oder um gesunde Kinder geht.
Ja. Ja, danke dir dafür. Ich finde das unglaublich wichtig, auch gerade, und das war ja irgendwie auch unser Thema im Interview, als du Simons Geschichte, meine Geschichte veröffentlicht hast, dass es so viel Tabu auch darum gibt.
Ja.
Und ich finde das so wichtig, dass du das auf deiner Plattform auch teilst, weil ich zum Beispiel richte mich ja sehr viel nur an verwaiste Eltern. Und da ist es nicht zwangsläufig ein Tabubruch. Na klar, kommt mal jemand anders über meine Seite und guckt darauf, aber ich finde es unglaublich wichtig, dass Mamas, werdende Mamas, die sich mit dem Thema beschäftigen, eben auch mit dem Thema ab und an mal konfrontiert werden. Nicht um Angst zu haben, aber einfach um Bewusstsein dafür zu haben, dass auch etwas passieren kann und damit einhergehend hoffentlich, also das wäre jetzt meine Intention, auch mehr auf sich selber vertrauen und hinhören und sich nicht abtun lassen, wenn sie zum Beispiel das Gefühl haben, dass irgendwas nicht okay ist und
Ja, und
hinterher
es geht
nichts
für
verschweigen. Ja.
richtig. Es geht für mich auch total viel darum, den Leuten nicht das Gefühl zu geben, wenn was schief läuft, bin ich schuld. Natürlich gibt es ganz wenige Fälle, in denen das so ist.
Ja.
Ne? Dass man bewusst Dinge tut, die dem Körper, dem eigenen Körper und damit auch dem Ungeborenen schaden. Aber das sind ja wirklich Einzelfälle im Vergleich zu all denjenigen, die sich sehr bemühen, alles richtig zu machen, die ja dann trotzdem dastehen und nicht wissen, warum, warum ich, was habe ich falsch gemacht. Und ich glaube einfach, dass es den Frauen, den Betroffenen schon hilft, wenn sie wissen, ich bin nicht die Einzige, die sich das fragt,
Ja.
sondern diese Frage ist ganz normal, die haben wir irgendwie dann alle. Und wenn uns jemand anders das sagt, dann sagen wir immer, natürlich bist du nicht schuld. Und trotzdem sind wir nicht bereit, es uns selber zu glauben, wenn wir selber in der Situation stecken.
Ja.
Und ich hoffe, dass da eben ich ein bisschen zu beitragen kann, dass sich das ändert, wenn die Menschen auf dem Blog eben ganz gleichberechtigt neben Geburtsgeschichten von lebenden Kindern auch die Geschichten hören und lesen von Kindern, die direkt wieder gegangen sind oder die tot geboren wurden. Denn diese Geburtsgeschichten sind genauso da.
Ja, mehr als man im Normalfall denkt und eben auch hört, weil es häufig verschwiegen wird. Du hast beschrieben, dass du dich selber, ich weiß nicht, ob das genau deine Worte waren, so als Profi gesehen hast in der Schwangerschaft. Und wie war das für dich nach deiner Fehlgeburt in der Folgeschwangerschaft, die ja dann doch auch sehr schnell kam, also.
Ja, genau. Ich hatte wirklich, also ich hatte schon in der ersten Schwangerschaft das Gefühl, mein Körper macht das alles super und ich brauche da eigentlich nichts tun. Die Geburt war dann, wie gesagt, ein bisschen härter und hat mich auch ein wenig zurechtgezogen nach dem Motto, naja, hast vielleicht doch nicht alles ganz richtig gemacht. Aber spätestens nach der zweiten Geburt habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt kann ich auch 5, 6, 7 Kinder kriegen und das wird jetzt mal wieder eine chillige Angelegenheit. Ich habe in der Schwangerschaft unserer Jüngsten sehr wenig Angst gehabt, was mich persönlich gewundert hat. Ich hätte fast damit gerechnet, dass ich jetzt in so einen Modus falle, dass ich mir selbst nicht mehr vertraue, dass ich
Ja.
meinem eigenen Körper nicht mehr vertraue. Aber ich glaube, es waren zwei Dinge, die mir da geholfen haben. Und zwar war rückblickend in der früh beendeten Schwangerschaft war der Schwangerschaftstest schon nicht ganz so deutlich wie davor. Das heißt also, offensichtlich hat der Körper schon Hormone produziert. Aber nicht in dem Maße, wie ich es vorher gekannt habe. Und das war in der letzten Schwangerschaft wieder anders. Also da war der Test von vornherein wieder total deutlich. Und
Ja.
das war für mich halt so ein Zeichen, okay, offensichtlich ist der Körper jetzt wieder in diesem, ich bin schwanger, aber ich bleibe schwanger, bis das Kind richtig geboren wird, Modus, während er das vielleicht in der dritten nicht war. Genau, das war Punkt 1. Und Punkt 2 war meine Hebamme. Ich hatte dieselbe Hebamme bei allen 4 Geburten. Und das hat mich unglaublich unterstützt. Und die hat mir, je nachdem, wie ich drauf war, je nach Tagesform, mit Statistiken weitergeholfen, wenn ich eher so in meinem Wissenschaftlerin-Modus war, oder auch einfach mit Zuhören und hey, Vertrauen, mehr können wir nicht tun. Aber halt beides, je nachdem, was ich gerade brauchte. Und das sowohl in unseren persönlichen Gesprächen als auch zwischendurch immer mal wieder übers Handy. Und das hat mir sehr geholfen. Und ich glaube, das waren die beiden ausschlaggebenden Punkte, die dann dazu geführt haben, dass ich wieder sehr optimistisch in diese Schwangerschaft gegangen bin. Ja.
Ja. Und du hattest gesagt, es hat dich erstmal sehr umgehauen. Was
Das hat
hat
es.
dir in dem Moment gut getan? Ich will manchmal auch gar nicht das Wort geholfen sagen, weil ich glaube, das ist es auch nicht immer so, okay, du musst jetzt aber wieder funktionieren, dir muss es jetzt wieder gut gehen. Aber was hat dir gut getan in dem Zeitraum?
Mir hat gut getan, dass die Leute in meinem Umfeld vorher wussten, dass ich schwanger war. Ich dann in dem Moment einfach sagen konnte, hey, ich habe das Kind verloren, ich melde mich, wenn es mir wieder besser geht. Und dass ich nichts weiter erklären musste. Das hat mir total geholfen, nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch mein damaliger Chef, der wusste auch schon, obwohl ja die 12 Wochen noch nicht um waren und so, wusste er Bescheid und dementsprechend habe ich ihn dann auch nur ganz kurz angerufen und er meinte, okay, und mach's so, wie es dir gut tut. Und er hat auch gesagt, von wegen, er bräuchte dann keine weitere Krankschreibung oder was auch immer. Ne? Und also einfach dieses Verständnis in dem Moment nicht erklären zu müssen, sondern den Leuten einfach zu sagen, hey, mir ist das gerade passiert. Das hat mir sehr geholfen.
Ja.
Zum Zweiten hat mir aber auch meine Frauenärztin geholfen, bei der ich dann zur Kontrolle war. Also meine Hebamme meinte, lass mal kontrollieren, dass wirklich nichts in der Gebärmutter zurückgeblieben ist.
Ja.
Und meine Frauenärztin war super. Sie hat mich zum Beispiel im Vorhinein darauf hingewiesen, dass wenn ich jetzt diesen Pinkeltest mache, dass der mir noch anzeigen wird, dass der Körper denkt, er sei noch schwanger. So, und das war für mich total wichtig, das im Vorhinein zu wissen.
Ja.
Und nicht auf dieser Toilette zu sitzen und zu denken, ich habe noch eine Chance, da ist noch
Ja.
was möglich, ja.
Ja, ja.
Das sind diese Kleinigkeiten, für die ich im Nachhinein einfach mega dankbar bin, dass sie sich diese Zeit genommen hat. Das war für sie, also dieses Gespräch dauerte vielleicht 20 Sekunden,
Ja.
vorher zu sagen, nur damit sie es wissen, der Test wird das so anzeigen. Aber für sie, also ne, der mentale Aufwand, sich daran zu erinnern, in dem Moment mir zu sagen, hey, das ist so, ist ja für sie viel mehr. Und ich weiß auch, dass das nicht immer normal ist. Ja,
Ja.
da war ich also unglaublich dankbar für. Auch beim Ultraschall war sie total einfühlsam und als ich dann nachher wieder angezogen war, hat sie sich auch Zeit für mich genommen, die sie vermutlich nicht abrechnen konnte. Aber sie hat sich diese Zeit genommen und hat mir auch ganz klar gesagt, wenn sie möchten, schreibe ich sie krank. Und zwar so lange, wie sie es brauchen. Und zwar, nächster Punkt, den ich nicht wusste, auf Grundlage von körperlichen Symptomen und nicht auf Grundlage von Trauerarbeit. Das habe ich auch erst viel später erfahren, wenn man sich zu lange aufgrund von Trauer aus dem Arbeitsleben nimmt, hat das eine andere Auswirkung krankenkassentechnisch, als wenn man halt ein Bein sich bricht und deshalb zu Hause bleibt. Genau. Und dass ich darum nicht kämpfen musste, sondern dass sie einfach gesagt hat, genau so, wie sie es brauchen, machen wir das. Das hat mir wiederum sehr geholfen, ja. Ja. Ich glaube, das waren zwei Punkte, die wirklich für mich mental sehr wichtig waren. Und der dritte ist natürlich die Hilfe meiner Hebamme, die einfach egal was ich hatte, immer da war. Also ich konnte sie sowohl fragen mit, ist das normal, dass jetzt so und so viel Blut kommt, dass das Blut die und die Farbe hat? Sind die Krämpfe in dem und dem Bereich normal? Ne? Also auch so in den Folgetagen. Ich konnte aber eben auch einfach sagen, hey, mir geht's scheiße.
Ja.
Und ich konnte dann auch, was mich auch sehr weitergebracht hat, irgendwann sagen, sag mal, ist das eigentlich normal, dass ich gerade die ganze Zeit nur mit meinem Mann ins Bett hüpfen will?
Ja.
Und sie einfach sagt, ja, das ist normal. Und nein, du brauchst nicht noch abwarten. Und nein, es gibt keine Schonfrist. Und wenn ihr merkt, du hast keine Schmerzen dabei, dann macht. Ja, das hat mir alles sehr geholfen. Dazu, ja, körperlich gesehen, Wärmflasche, Tee und alle möglichen Termine so absagen, dass man genau dann heulen kann, wenn es kommt.
Ja. Ja.
Ja, dann auch, bei mir war es zumindest so, auch als ich dachte, okay, jetzt bin ich drüber hinweg, das war noch lange nicht der letzte Heulkrampf.
Ja. Es ist immer wieder schwierig, Trauer vorauszusehen. Also es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, ah ja, okay, dann und dann wird es mir nicht so gut gehen und dann geht es mir wieder besser. Und da plane ich aber wieder ein bisschen Zeit ein, weil dann werde ich mich so oder so fühlen.
Genau.
Trauer lässt sich nicht planen und
Ja.
dauert auch für jeden einfach anders lang, bis Dinge durch sind in uns. Und manchmal, auch gerade bei diesem Thema, ist der Verlust natürlich auch immer weiterhin präsent.
Richtig, ja.
Ja.
Also ich merke auch, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die wissen mittlerweile, dass bestimmte Situationen sie triggern und dann Trauer hochkommt. Aber mir ging das nie so. Also bei mir war es wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Mal wurde ich darauf angesprochen und bin sofort in Tränen ausgebrochen und andere Male hatte ich das Gefühl, dass es mir richtig gut tut, darüber zu sprechen und dann wiederum in anderen Momenten, wo ich denke, okay, das hast du doch jetzt schon 50 Mal gemacht und beim 51. Mal bricht es dann raus. Also
Ja.
Bei mir war das nie so, aber viele andere erzählen, dass sie so gewisse Trigger haben. Und das finde ich ganz spannend, dass auch da man nicht sagen kann, okay, das ist immer so oder immer anders.
Ja, ich glaube, da gibt es große Unterschiede, wie wir trauern. Und gleichzeitig merke ich aber auch von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, dass manchmal, wenn wir uns auch dieses Label geben oder sagen, okay, das triggert mich immer, dass wir das dann auch entweder dadurch vermeiden und dadurch wird der Trigger vielleicht auch einfach so groß und wir machen uns vorher schon so dolle Sorgen und das macht uns Angst, dass dann schon allein diese Anspannung, die vorher in uns ist, dafür sorgt, dass okay, da, wir sind dann extrem traurig, extrem empfindlich. Und
Ja.
ich glaube, wir haben da alle unterschiedliche Voreinstellungen, Dinge, die wir gelernt haben. Und wenn wir eher so sagen, ah, okay, vielleicht mal so, dann bewahrheitet sich das meistens auch.
Ja.
Ja. Was du jetzt nicht genannt hast in deinen Ausführungen, ist das Schreiben. Magst du uns darüber trotzdem noch ein bisschen was erzählen?
Ja, das kam auch erst später wirklich.
Ja.
Also ich habe natürlich im ersten Moment erstmal so das rausgehauen. Aber ich glaube, das war ehrlich gesagt so ein bisschen Beschäftigungstherapie und Verdrängung. Und das Schreiben als wirkliche Hilfe kam erst später. Und zwar in dem Moment, in dem ich gemerkt habe, dass Menschen mir nicht zuhören wollten. Also als ich dann soweit war, über meinen Verlust zu sprechen, wollten Leute mir nicht zuhören. Haben versucht, das Thema abzubügeln, haben gesagt, naja, bist ja jetzt schon wieder schwanger oder ach, hast auch schon zwei gesunde Kinder oder ne, diese ganzen
Ja.
Bullshit-Sprüche, die wir so kennen.
Ja.
Und es gab ganz wenige, die wirklich zugehört haben. Ein Kollege von mir, und dem bin ich bis heute extrem dankbar dafür, der hat sich total lang Zeit genommen und hat sehr empathisch zugehört, aber das war echt die Ausnahme. Deshalb ist er mir bis heute so im Gedächtnis, ne?
Ja.
So, und in dem Moment kam das Schreiben, weil ich dachte, aber irgendwo müssen diese Gedanken doch hin.
Ja.
Jetzt, da ich so weit bin, muss doch irgendjemand mir zuhören, verdammt nochmal. Und dann habe ich geschrieben. Und dann habe ich auf dem Blog geschrieben, habe in verschiedenen Facebook-Selbsthilfegruppen geschrieben und habe gemerkt, das Schreiben ist das eine, aber die Reaktion darauf war eigentlich das, was ich noch viel mehr brauchte. Insofern war das Schreiben, also ja, ich schreibe täglich und Schreiben ist das, womit ich mein Geld verdiene. Und trotzdem, in dem Moment war gar nicht das Schreiben das Wichtige, sondern das gehört werden, das Gefühl, gehört zu werden. Und das hatte ich bei den geschriebenen Texten viel mehr als im persönlichen Umfeld. Und das geht vermutlich uns allen so. Wenn wir das Gefühl haben, wir sprechen unangenehme Themen an, dass es uns manchmal leichter fällt, diese Themen mit Menschen zu besprechen, mit denen wir sonst keine Berührungspunkte haben, als mit Leuten, mit denen wir dann übernächste Woche auch wieder Pizza essen gehen wollen.
Ja.
Ja, und da kam das Schreiben, als Lösung und als wirklich gute Möglichkeit für mich ins Spiel, das Gefühl zu haben, okay, ich bin nicht alleine, sondern da sind noch andere Leute. Und die Geschichte meines Sternenkindes ist nach wie vor einer der meistgelesenen Blogartikel auf meinem Blog, was eben zeigt, ich bin nicht die Einzige, der es so geht, sondern die Leute suchen danach und die Leute wollen, wenn sie dann betroffen sind, auch das Gefühl haben, nicht alleine zu sein.
Ja, richtig und so wichtig. Wie ist es für dich gewesen oder wie ist es generell, vielleicht auch immer noch mit Menschen, die du kennst, mit denen du vielleicht in der Woche wieder Pizza essen gehst und die deine Blogs lesen, die deine Artikel lesen?
Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie der Schwerpunkt im Blog gerade liegt. Wenn es, ich sag mal, recht praktische Artikel sind, dann kommt das eigentlich immer ganz gut an, ne? Also ich habe jetzt im Januar, da wir das Interview ja aufnehmen, zum Beispiel, ich glaube, in 5 von 4 Fällen sind es Interviews. Und dann geht es um ganz praktische Sachen wie Schreibabys oder Beckenbodenstärkung und so ein Krams. Und wenn da so gerade der Schwerpunkt drauf liegt, dann merkt man, okay, man kann da gut drüber sprechen und dann hat man so gute Anknüpfungspunkte und so. Als das Interview online ging, was ich mit dir geführt habe, war das zum Beispiel ein bisschen anders. Also es haben mich auch Leute darauf angesprochen und es haben mich Leute darauf angesprochen, das ist ja schon ziemlich erstaunlich und mutig von dir finden, so offen über Simon zu sprechen und das nicht zu verheimlichen und auch die schwierigen Aspekte nicht zu verheimlichen. Weil es ist ja, es kam ja in unserem Interview nicht nur eure Stärke in dem Moment raus, sondern es kam ja auch diese ganzen Zweifel raus und da hat man dann schon gemerkt, viele Leute, die mich sonst eigentlich recht regelmäßig auf das ansprechen, was ich so schreibe, haben das dann erstmal nicht getan. Dafür haben mich aber andere Leute wiederum sehr bewusst darauf angesprochen und gesagt, wie gut ist es, dass du auch sowas veröffentlichst. Ich habe in dem Moment nicht nachgefragt, ob sie selber eine Erfahrung mit einem Sternenkind haben oder nicht. Aber ich glaube, dass das einen ganz wichtigen Aspekt beiträgt, daran, ob man bereit ist, sich mit solchen Themen zu beschäftigen oder nicht. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass man selber als Elternteil ein Kind verloren hat, sondern es reicht ja auch, wenn das nur in Anführungszeichen im nahen Umfeld war. Aber zumindest so, dass das Thema nicht das erste Mal aufploppt, sondern dass man einen Anknüpfungspunkt hat. Ja. Ja, also da merke ich dann schon, es ist so ein bisschen zweigeteilt zwischen denjenigen, die sich gar nicht dazu äußern und denjenigen, die dann sagen, ja, das sind doch eigentlich die wirklich wichtigen Themen.
Ja, es ist spannend, weil es ist keine Balance. Also jetzt in diesen beiden Beispielen, ja, es ist so, ja, das ist das einzig wirklich Wichtige, ist es ja auch nicht zwangsläufig. Und ja, wir sprechen lieber gar nicht drüber, ist ein bisschen zu heikel, ein bisschen zu negativ, ein bisschen zu angsteinjagend.
Ja, und ich glaube, dass das auch wirklich der Punkt ist. Die Leute sagen nicht nichts, weil es sie nicht interessieren würde, sondern weil sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Dann tun sie halt lieber so, als hätten sie es gar nicht mitbekommen.
Ja, also ich finde das sehr spannend. Das betrifft mich ja häufig, einfach mal wegen meiner doch sehr engen Jobwahl bezogen auf Begleitung von verwaisten Eltern, von Sterneneltern. Und dadurch, dass ich ja jetzt relativ neu nach Berlin gezogen bin, lerne ich auch häufig neue Menschen kennen und erzähle dann von vorne und man merkt so komplett den Unterschied. Manche sagen dann einfach nur, okay, und erzählen, was sie machen, weil das ist ein bisschen einfacher und leichter. Und dann gibt es wiederum Menschen, die auch nachfragen, ah, okay, wie kommst du denn dahin? Ist ja doch auch eine ungewöhnliche Berufswahl. Und andere, ich glaube, die haben ganz genau im Hinterkopf, wie ich vielleicht dahin gekommen bin, so eine präzise Entscheidung getroffen zu haben, aber fragen lieber nicht nach. Und das ist sehr spannend für mich, ja.
Was ist dir lieber?
Ich glaube, Nachfragen ist mir lieber, definitiv. Es ist ja ein Thema, mit dem ich super offen und ehrlich umgehe und für mich auch ein wichtiger Teil meines Lebens. Also erstmal Simon ist ein wichtiger Teil meines Lebens, aber mein Job mache ich auch mit Herzblut. Und ich rede da gerne drüber. Und wenn ich schon merke, dass jemand sagt, so, okay, nee. Dann weiß ich, dass irgendwie so ein zentraler Punkt von dem, was ich mache in meinem Leben, in dieser Bekanntschaft und dann vielleicht Freundschaft, weiß ich nicht, ob es dann in dem Fall eine wird, nicht zur Sprache kommen kann. Ja. Und ja.
Ja, und das ist natürlich genau der Punkt, den viele verwaiste Eltern gerade auch erleben, dann kurzfristig, ne? Dass sie sich wirklich alleine fühlen. Mir ging es so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Es sind ja nun zwei sehr unterschiedliche Geschichten, was die Länge der Schwangerschaft vorher anging und so. Als ich dann erzählt habe, also zum Beispiel wurde ich dann angesprochen, naja, letzte und vorletzte Woche warst du ja gar nicht da, was war denn los? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich war schwanger und habe das Kind verloren und brauchte erstmal Zeit für mich. Und dann kam für mich in dem Moment überraschend viele, die sagten, oh ja, das ist uns auch schon passiert. Leute, mit denen ich jahrelang zu tun hatte und denen das passiert ist, als wir uns bereits kannten und als wir uns aus
Ja,
meiner
krass.
Sicht auch gut kannten. Und trotzdem haben sie es nie erzählt. Und erst in dem Moment, in dem ich sage, ich habe mein Kind verloren, kommt es dann raus. Ja, und also das war für mich erschreckend. In dem Sinne, dass ich mir dachte, okay, und hast du mir vorher nicht genug vertraut, um es mir zu erzählen? Oder wolltest du mich schützen? Oder, also, ne, warum? Oder hast du es einfach gar niemandem erzählt, weil du das nur mit dir selber ausmachen wolltest? Und dann kam aber die zweite Sache auch. In dem Moment, in dem ich erzähle, hey, ich war nicht da, weil ich mein Kind verloren habe, will ich aber vielleicht trotzdem gerade meine Geschichte erzählen. Und es gab durchaus Menschen, die dann, als sie erfahren hatten, warum ich gefehlt hatte, angefangen haben, ihre Geschichte zu erzählen. obwohl ich an dem Punkt in meiner Trauer noch gar nicht war.
Ja.
Und das geht, also das geht mir nicht nur so mit Sternengeschichten, sondern ich schreibe ja nun auch Geburtsgeschichten für Menschen. Und auch da habe ich ganz häufig das Gefühl, sobald jemand schwanger ist, werden so von außen sämtliche Infos ungefiltert auf die Person eingetrichtert, egal was sie gerade braucht und was sie nicht braucht. Wenn das Kind da ist, fragt man, und wie war's? Und dann erwartet man so höchstens 2 bis 3 Minuten
Ja.
Erzählung. Und für mehr nimmt man sich gar nicht die Zeit.
Ja.
Und das ist so schade. Es täte den Leuten so gut, wirklich zuzuhören. Und andererseits, den jungen Eltern täte es dann im richtigen Moment so gut, wenn sie erzählen könnten, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass sie gerade irgendjemandem die Zeit klauen.
Ja. Ja, ich stimme dir zu und ich nehme sehr viel wahr, dass Zuhören eine Qualität ist, die nicht mehr viel Teil unserer Gesellschaft ist, also zwischenmenschlich sehr häufig zu kurz kommt. Ich weiß nicht, ich habe mich auch manchmal schon gefragt, warum. Ich überlege, ob es irgendwie durch Social Media ist, dass wir den ganzen Tag beschallt werden und uns Geschichten von anderen anhören und angucken. Und dann, wenn wir mal Menschen treffen, dann wollen wir unsere erzählen. Und
Ja.
deswegen kommt es dann zu kurz, das zuzuhören. Oder wir haben auf Social Media schon gelesen, was eigentlich passiert ist. Und dann müssen wir uns nicht mehr unterhalten. Das ist, also vielleicht hat es auch gar nichts mit Social Media zu tun, ne? Was ist so, sind so meine Gedankengänge, wie das zustande kommt, dass es uns so schwer fällt.
Ja, also ich denke dann auch immer wieder an Momo zurück von Michael Ende. Wo es ja schon im ersten Kapitel heißt, ne, sie konnte so zuhören, dass die Leute streitend zu ihr kamen und dann als Freunde wieder weggingen.
Ja.
Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, aber ich meine, man braucht ja irgendwie Leitbilder. Und ich finde den Gedanken schön, dass man einfach dadurch, dass man den Leuten Raum gibt zu erzählen, ihnen auch den Raum gibt, sich selbst zu reflektieren und einen Schritt weiter zu sein am Ende des Gesprächs als am Anfang. Aber das ist echt, wie du schon sagst, das geht so ein bisschen verloren. Und ich merke das, also ich nehme mich da gar nicht aus, ich merke das selber gerade auch, vor allem mit unserem Ältesten, der ist jetzt 9. Wenn ich sage, kannst du kurz zuhören, dann setzt er sich hin und tut nichts anderes, als mir zuzuhören. Wenn ich ihn frage, wie war dein Tag, was habt ihr in der Schule gemacht, dann erzählt er und gleichzeitig räume ich die Spülmaschine aus oder schmeiß die Wäsche an oder ne. Und natürlich sage ich ihm, ja, ich höre zu und ich kann auch nachher wiedergeben, was er erzählt hat. Also es ist keine Frage, sondern es kommt schon bei mir an und wir unterhalten uns auch darüber. Und trotzdem denke ich mir, eigentlich tue ich ihm damit nicht so ganz recht. Eigentlich wäre es doch viel besser, wenn ich mich auch einfach hinsetzen würde und nichts nebenbei machte. Aber es fällt mir schwer. Ich muss mich dann zwischendurch bewusst in den eigenen Hintern treten, um das zu machen. Die Kinder können das. Also es
Ja.
ist nicht was, was grundsätzlich verloren wäre. Wir müssten, glaube ich, nur mehr es wertschätzen.
Ja, dabei bleiben. Ja, spannend. Mir fällt es in Gesprächen leicht zuzuhören. Also bei mir ist es auch so, dass wenn ich mit Menschen zusammen bin, dass die im Normalfall mehr reden als ich. Was ich aber feststelle, ist, dass aber diese Aufmerksamkeitsspanne bei anderen Sachen bei mir sehr kurz ist. Also, dass ich einen Film gucke und nebenbei nicht das Handy raushole, muss schon sehr be eine bewusste Entscheidung sein, dass ich sage, okay, ich lege mein Telefon da hinten hin. Und dann merke ich aber auch, dass ich manchmal so den Griff zum Tisch, ach, da liegt gar kein Handy. Okay, Film gucken. Okay, konzentrier dich. Und also es ist spannend. Es ist schon eine Art Training, die wir für uns machen können und eine bewusste Entscheidung, die wir treffen müssen, glaube ich.
Ja, und vielleicht ist deshalb dieser Moment, in dem wir ein Kind verlieren, auch so krass, weil wir uns auf einmal nicht mehr ablenken können. Wir sind es bei vielen Dingen gewohnt, dass wir uns irgendwie davon ablenken können. Und in
Ja.
dem Moment, also der Punkt ist einfach so heftig, dass man sich nicht mehr ablenken kann. Und dann haben wir keine, also wir sind es nicht gewohnt, das dann auszuhalten. Selbst nicht. Und wie soll es uns dann bei sowas Großem gehen?
Richtig. Und ich meine, meine Strategie, ich glaube, das hatten wir ja auch in dem Interview, was wir geführt haben, war ganz viel, weil ich es nicht besser wusste und nicht anders konnte, auch Alkohol zu trinken, einfach weil mir das die Möglichkeit gegeben hat, so, okay, raus, anderes Thema, einfach was anderes. Ich mache was, wo ich wirklich überhaupt keine Zeit habe zu fühlen und in diesem unangenehmen Zustand zu sein. Und einfach, weil ich auch nicht anders konnte und das vorher auch nicht geübt habe, für mich nicht relevant war. Vielleicht wäre es auch, ohne dass Simon gestorben wäre, irgendwann relevant geworden, weil es irgendwie geknallt hätte und ich gemerkt hätte, ah, okay, so geht's nicht. Ich muss lernen, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann, wie ich die fühlen kann. Aber für mich kam es erst nach diesem Erlebnis, wo es einfach dann wirklich zu krass war, weil ich eben auch gemerkt habe, ah, okay, das, wie ich versuche, mich abzulenken, das kann ich auf die Dauer so nicht durchziehen.
Ja. Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange ich letztendlich zu Hause war, bevor ich wieder angefangen habe, zur Arbeit zu gehen, mich mit Leuten zu treffen. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass ich nicht so weitermachen konnte wie bisher. Natürlich, also wir hatten ja zu dem Zeitpunkt schon zwei Knirpse, insofern man funktioniert halt weiter,
Ja.
ne? Aber ich glaube fast rückblickend, dass dieses Weiterfunktionieren für mich so ein bisschen das war, was für dich die Flucht in die Partys und den Alkohol war.
Ja.
Nämlich einfach was uns so in Anspruch nimmt, dass wir gar nicht mehr nachdenken. Ich glaube, dass das gerade für Eltern, die schon kleine Kinder haben, echt ein Punkt ist. Kommt dann natürlich nochmal darauf an, wie alt die sind und ob die auch schon von der Schwangerschaft wussten oder nicht, ne?
Ja.
Aber so prinzipiell, diese Eltern brauchen ja trotzdem eine Möglichkeit zu trauern, ohne dass sie die lebenden Kinder vernachlässigen. Und das ist in unserer Gesellschaft überhaupt kein Thema.
Ja, richtig.
Und dann kriegst du unter Umständen kriegst du eine Reha-Maßnahme. Also es gibt ja auch Mutter-Kind-Kuren oder Vater-Kind-Kuren, die dann nicht so sehr auf Stressreduktion oder was auch immer ausgerichtet sind, sondern eben auf Trauerbewältigung. Und wenn du dir dann überlegst, wie lange du da Wartezeiten hast,
Ja.
dann ist das nicht realistisch als Hilfemaßnahme für die Leute? Dann kommt es vielfach fast zu spät.
Ja.
Also ich meine, dann vermutlich besser spät als nie, ne? Wenn man bis dahin nur gecoped hat, dann kommen die Sachen dann halt wieder hoch. Aber ich würde mir wünschen, dass das anders laufen könnte.
Ja, unser Umgang mit Trauer in der Gesellschaft und auch im Gesundheitssystem ist noch nicht wirklich gut ausgeprägt. Oder nicht mehr, wenn wir ganz weit zurückgehen, dann war es natürlich ganz anders. Aber auch wenn man sich jetzt therapeutisch anguckt, wie mit Trauer umgegangen wird, dann wird da eben auch nicht, Trauer ist keine Diagnose, die ein Therapeut stellen kann, um dich dann zu unterstützen, in deiner Trauerarbeit. Also entweder der gibt dir eine andere Diagnose und sagt, ja, okay, Frau so und so ist depressiv und jetzt können wir so und so viele Stunden abrechnen. Und Trauer ist ja zwangsläufig keine Depression. Es ist ja einfach was, was ein natürlicher Prozess, ein Heilungsprozess ist.
Ja, und manche Leute wollen vielleicht auch gar keine Unterstützung, aber diese Unterstützung denjenigen zu verwehren, die sie brauchen,
Ja.
einfach nur, weil das System nicht darauf ausgelegt ist, schadet uns langfristig halt mehr, als dass es uns nützt.
Ja, auf jeden Fall. Und also auch in allen anderen Trauerfällen, ne? Nicht nur beim Verlust eines Kindes. Das ist ja, gibt ja auch genug andere Verluste, die uns aus der Bahn werfen und vielleicht, je nachdem auch nach unserem sozialen Umfeld und wie die damit umgehen können, bedürften, brauchen wir dann Hilfe.
Genau, ja.
Ich glaube, meine Abschlussfrage stellen. Kann sein, dass wir daraus noch mal ein bisschen weiter ins Reden kommen. Aber ich würde dich gerne noch ein bisschen zu deiner Website zum Blog fragen. Ob du ein bisschen erzählen möchtest, was du dort auch für Mamas, für schwangere Frauen, für Sternmamas anbietest.
Ja, also der Blog ruht auf drei Säulen. Die erste Säule sind Geburtsgeschichten. Und zwar alle ungefiltert. Ich schreibe auch niemals das Wort Triggerwarnung in die Einleitung, weil meine Erfahrung einfach ist, dass Dinge, die die eine Person triggern, die andere nicht triggern und umgekehrt. Genau, also ich sammle wirklich alles von, ich sag mal, dem relativ normalen Bild, was man hat von einer Krankenhausgeburt, über außerklinische Geburten, Zwillinge, Drillinge, Sternenkinder, frühe Fehlgeburten, Kinder, die in den ersten Lebenstagen versterben. Ich habe auch die Geschichten von Entscheidungen für Abtreibungen auf dem Blog, weil ich finde, auch das ist ein Thema, was wir sehr unter den Teppich kehren, was uns nicht gut tut. Und das ist eine Säule. Und ich möchte das wirklich nochmal rausstellen. Also es gibt keine Geschichte, die ich dort nicht veröffentlichen würde, weil sie vielleicht nicht zu den Entscheidungen trifft, die ich gefällt hätte, sondern es ist die Geschichte aus der Sicht dieser Person und genau so landet die auf dem Blog. Denn es gibt ja nun mal viele Portale, die veröffentlichen genau immer nur die Geschichten, die bei ihnen gerade so reinpassen. Na, also ich meine das auch gar nicht, ich meine das gar nicht abwertend. Aber natürlich, wenn jemand wie Ute Taschner sich für natürliche Geburt nach Kaiserschnitt einsetzt, dann sammelt sie natürlich auch die Geschichten, die sich darum drehen. Und das will ich eben nicht, weil ich der Meinung bin, jede Geschichte hat einen Platz verdient, um gehört zu werden, um gelesen zu werden. Und das ist also die erste große Säule. Die zweite große Säule ist die gesellschaftlich-politische Richtung. Da merkt man dann, okay, ich komme aus den Sozialwissenschaften vom Studium her. Und da geht es halt ganz viel darum, also wie wir Geburten gesellschaftlich sehen, wie sich das gerade auswirkt, in der Politik, aber auch dann im Gesundheitssystem. Und da geht es zum Beispiel um so Fragen, sollten Doulas von Krankenkassen bezahlt werden? Welche Veränderungen brauchen wir im Krankenhaussystem, damit eine 1:1-Betreuung, wie sie ja in den Leitlinien steht, dann auch letztendlich umgesetzt wird? Wie muss die Kostenstruktur aussehen, damit wir nötige Eingriffe immer genau dann machen können, wenn sie nötig sind, aber keine unnötigen machen, einfach nur, weil sie uns Kohle bringen? So, und um solche Sachen geht es da ganz viel. Das sind nicht immer einfache Artikel. Es geht manchmal auch so ein bisschen mehr in Richtung Feminismus, zum Beispiel bei der Frage, okay, reden wir von Frauen, reden wir von Gebärenden, also so ein bisschen in die sprachliche Richtung. Ja, ich glaube, wenn man es liest, dann merkt man, dass ich so ein bisschen aus der sozialwissenschaftlichen Ecke komme. Und die dritte Säule sind eher, ich sag mal, praktisch orientierte Artikel, in denen es um Geburtsvorbereitung geht oder auch um die Wochenbettphase. Zum Beispiel sowas wie Beckenbodentraining oder ich habe einen Gastbeitrag über die Frage, ob Stoffwindeln für den Einzelfall sinnvoll sind statt Plastikwindeln und so. Genau, also das ist die dritte Säule. Und ich glaube, wenn du fragst, was biete ich an, dann ist immer die Frage, was genau sucht man? Weil ich in jedem der drei Bereiche Sachen anbiete. Für die politisch-gesellschaftliche Säule ist es, glaube ich, einfach so, dass ich Argumentationsmaterial liefere. Und ich habe das auch letztes Jahr in einem ersten, nicht ganz praktisch ausgerichteten Buch veröffentlicht, aber letztendlich auf dem Blog gibt es auch viel dazu. Und das ist einfach, glaube ich, für Menschen, die merken, okay, es läuft nicht alles rund, aber ich weiß gar nicht so recht, wie ich argumentieren soll, was mir gerade wichtig ist, sind diese Artikel als Hintergrund, als Wissenssammlung vielleicht nützlich. Für diejenigen, die entweder an dem Punkt sind, an dem sie sagen, okay, ich muss lesen, was anderen passiert ist, oder an dem Punkt sind, an dem sie sagen, ich will selber meine Geschichte aufschreiben, sind die Geburtsgeschichten da. Und ich habe zum Beispiel eine recht lange Liste mit Impulsfragen, die man sich kostenlos runterladen kann, die dann, also man kann praktisch überlegen anhand dieser Fragen, welche Themen will ich eigentlich ansprechen, wenn ich meine eigene Geschichte erzähle? Ja, also es geht nicht darum, möglichst viele abzuhaken und möglichst viele Punkte zu bekommen, sondern es geht darum, ganz viel rauszustreichen, was nicht passt, sodass man dann einfach Ideen hat, okay, das sind die Themen, über die ich reden will, wenn ich meine Geschichte aufschreibe. Wem das nicht reicht, ich biete auch so 2 bis 3 Mal im Jahr eine vierwöchige Mastermind an, in der wir gemeinsam in einer kleinen Gruppe über mehrere Wochen hinweg die Geschichten schreiben und ich praktisch dabei unterstütze. Die Menschen aber schon selber schreiben. Und für diejenigen, die sagen, Schreiben ist so gar nicht meins, biete ich auch an, die Geschichten selber zu schreiben. Und zwar auch unabhängig davon, ob man am Ende ein gesundes Kind in den Händen hält oder nicht. Also sowohl für Sterneltern als auch für Eltern von lebenden Kindern. Und dort ist es so, dass ich ja nun mal nicht dabei bin. Das heißt, die Menschen erzählen und erzählen nicht in perfekten Sätzen, sondern so, wie es ihnen in den Mund kommt und springen thematisch vielleicht auch noch mal von vorne nach hinten und zurück und so. Und ich mache daraus dann eine Geschichte, die sich wie eine Geschichte liest.
Ja.
Bin da im Moment also so eine Art Chronistin. Und das ist etwas, was wirklich mich jedes Mal sehr glücklich und stolz macht, wenn ich das machen darf, weil sich die Leute mir natürlich total anvertrauen und weil ich aber auch merke, ich habe noch keine einzige Geschichte geschrieben, in der sich nicht die Liebe zum Kind wie so ein roter Faden durch die Geschichte zog. Weil, also die Menschen müssen sich manchmal selber daran erinnern, ja, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, habe ich natürlich getroffen aus Liebe zum Kind. Und vielleicht stellte sie sich im Nachhinein als falsch heraus. Aber in dem Moment habe ich sie nicht getroffen, um meinem Kind zu schaden, sondern weil ich wollte, dass wir das fürs Kind richtig machen. Und das wusste ich vorher nicht. Also ich habe vorher gedacht, okay, ja, ich weiß, ich kann gut schreiben. Und als ich dann meine Geschichten aufgeschrieben hatte und so aus dem Umfeld so ein paar Leute kamen, die sagten, kannst du mir eigentlich auch schreiben, habe ich gemerkt, okay, ich kann das. Aber diese Erkenntnis, dass es einfach immer Liebesgeschichten sind, die kamen wirklich jetzt erst im Laufe der Jahre, als ich merkte, ja, es ist schon wieder so und es ist schon wieder so. Und das ist etwas, was ich, wofür ich sehr dankbar bin und was ich sehr wertschätze. Ja, genau. Und für diejenigen, die gerade auf der Suche nach eher praktischen Infos sind, gibt es in der Tat auch noch ein paar eher praktische Tipps auf dem Blog. Also ich habe ein E-Book geschrieben, das heißt Der kompetente Hausgeburtsvater. Und es geht genau darum, wer zu Hause, also wenn du als Schwangere zu Hause planst, dein Kind zur Welt zu bringen, hast du in den meisten Fällen eine Person dabei, einen Lieblingsmenschen, der sich denkt, und ich. Und um dieses Gefühl ein wenig zu mildern, gibt es dieses E-Book. Und es gibt ein zweites E-Book, was noch spezifischer sich damit auseinandersetzt, wie melde ich mein Kind im Standesamt an, wenn ich eine unbegleitete Geburt hatte, also eine Geburt ohne medizinisches Personal. weil das nicht immer ganz einfach ist in den Standesämtern. Das ist durchaus möglich und rechtlich zugelassen, aber man muss wissen, wie es am besten geht. Genau, und dann habe ich auch ein kleines E-Book, was man sich kostenlos runterladen kann. Das heißt Ehre dein Sternenkind. Und das beruht eigentlich darauf, dass ich gemerkt habe, nach meiner eigenen Erfahrung, ich erzähle den Leuten immer wieder dasselbe, wenn sie fragen, was hast du denn dann gemacht? Und zwar nicht so in diesem kurzfristigen Moment, sondern wenn sie ganz häufig zum Beispiel, wenn sie dann wieder schwanger sind, nach dem Motto, ja, jetzt bin ich wieder schwanger und ich will aber ja das, also dieses Sternenkind nicht vergessen und trotzdem will ich mich jetzt mit der neuen Schwangerschaft freuen und so. Und da habe ich einfach praktische Ideen gesammelt, bei denen man gucken kann, was passt gerade für mich, was spricht mich an. Und habe sie in ein kleines PDF gepackt, was man auch einfach runterladen kann und nutzen kann. Genau. Ja, und ansonsten schreibe ich und weiß nicht, wann du vorhast, die Podcast-Folge zu veröffentlichen. Da sind dann vermutlich schon wieder ein paar neue Artikel dazugekommen, weil ich wirklich jede Woche einfach schreibe.
Ja. Super toll. Dankeschön. Ich hatte zwischendrin Gänsehaut auch bei bestimmten Sachen, die du erzählt hast und finde wirklich wichtig und inspirierend, was du machst. Also danke dafür.
Vielen Dank.
Ich ja, habe vielleicht noch die Frage, was gibt es was, was du zum Ende an die Zuhörer, Zuhörerinnen weiter leiten wollen würdest, Abschlusswörter, Gedanken.
Ich glaube, was dieses Gespräch zwischen uns sehr deutlich gemacht hat, ist, es gibt Muster. Aber es gibt keine vorgefertigten Wege. Ich fand das ganz schön, als du gesagt hast, okay, du hast jetzt gar nicht über das Schreiben gesprochen, weil offensichtlich hattest du ein wenig erwartet, dass ich über das Schreiben spreche. Dabei war das in dem Moment, obwohl ich sehr viel schreibe, gar nicht das, was für mich ausschlaggebend war. Und das zeigt, glaube ich, selbst wenn man sich immer so als Person sieht, die in eine bestimmte Richtung geht oder der etwas Bestimmtes gut tut, dass es im Zweifelsfall vielleicht doch nicht so ist. Und wir uns dadurch nicht einengen lassen, zu sagen, okay, aber es war doch schon immer so, es muss doch jetzt auch so sein. Sondern wir offen genug bleiben, zu merken, was funktioniert gerade für uns und was funktioniert nicht für uns. Und das würde ich gerne den Menschen mitgeben, die das hier hören. Was ich erzählt habe, war mein Weg. Und wenn euch davon Dinge ansprechen, dann nutzt sie, macht sie, verändert sie genauso, dass sie für euch passen. Und wenn ihr bei anderen Dingen gedacht habt, so gar nicht meins, dann macht es einfach nicht. Ohne schlechtes Gewissen, ohne das Gefühl, was zu verpassen eventuell oder ohne in dem Moment sauer zu sein auf mich, dass ich das so gemacht habe, weil wir einfach viel mehr lernen müssen, dass wir alle selber wissen oder erfahren müssen und herausfinden müssen, wie es funktionieren kann und auch das herausfinden dürfen.
Sehr schönes Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich danke dir, Katharina.